Wir werden uns überraschen lassen.
Ich glaube auch.
Alles klar.
Wolfgang. Tolle, tolle Zeiten, in der wir leben.
Auf jeden Fall.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, heute Nacht ist Super Bowl, eine der größten Sportveranstaltungen auf der Welt. Und Super Bowl, hatte ich jetzt gelesen, der Name oder die Geschichte des Namens ist ein bisschen merkwürdig, aber letztendlich geht es um eine große Schüssel, hat seine Historie in irgendwelchen Stadien. Und eine große Schüssel, da werden immer viele Sachen zusammengeworfen. Und da musste ich an die Hämophilie denken, weil da werden ja auch mittlerweile ganz viele Therapien zusammengeworfen.
Wenn ich jetzt mal den Link draufsetzen kann, also ein Potpourri, eine Blumenwiese, eine große Bowl. Okay, habe ich verstanden. Ja, und es gibt wahnsinnig viele Therapiemöglichkeiten für unsere Patienten. Und du glaubst gar nicht, wie schwierig es ist, wie schwierig es war, weil wir werden ja immer besser in der Therapieauswahl mit unseren Patienten. Aber du hast ja Patienten, da sitzt du und sagst dir, was nehme ich jetzt aus dieser riesengroßen Schüssel? Mhm. Und da muss man sich eben anschauen, wie alt sind die Patienten, wo kommen sie her, was für eine Geschichte bringen sie mit, haben sie schon irgendwelche Schäden an Gelenken, wie alt sind sie? All diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle in der Auswahl unserer Therapiemöglichkeiten.
Hm. Und du hast dich da über diese Therapiemöglichkeiten auch mit Wolfgang Eberl unterhalten.
Genau, Wolfgang Eberl ist von Hause aus Kinderarzt aus Braunschweig, behandelt aber nicht nur Kinder, sondern behandelt Kinder und Erwachsene. Das ist historisch bedingt, hat sich das so ergeben. Das heißt, er kann auf einen riesengroßen Schatz zurückgreifen und behandelt sie immer noch, Kinder und Erwachsene.
Hm, das heißt, er hat aber schon seit vielen Jahrzehnten diese Behandlung begonnen und früher gab es eben nicht so viele Möglichkeiten.
Genau, da gab es eben diese traditionellen, historisch bedingten oder nicht historisch, sondern traditionell bedingten Medikamente, die man in die Vene appliziert. Das heißt, man ersetzt den Faktor 8 oder aber auch Faktor 9 oder auch andere Gerinnungsfaktoren, ersetzt man ganz klassisch in die Vene hinein. Das heißt, es gibt Standardpräparate, die haben eine bestimmte Halbwertszeit. In der nächsten Entwicklung gab es diese rekombinanten Präparate, das heißt die gentechnisch hergestellten Präparate. Dann gab es die Halbwertszeit verlängerten. Und dann haben wir noch ein Präparat, was seit einiger Zeit auf dem Markt ist, Ultra-Halbwertszeit verlängert. Mhm. Davon redet auch Wolfgang, davon muss man sagen, dass es Ultra-Halbwertszeit verlängert ist.
Vielleicht starten wir erstmal mit dem Beginn der Therapie und hören uns dazu seine Aussage an.
Auf jeden Fall. Hören wir mal rein. Hallo Wolfgang.
Hallo Susan.
Du, wir sind jetzt hier in Mailand auf dem EHAT 25.
Auf der Treppe.
Auf der Treppe. Da sitzen wir beide, gemütlich in der Sonne.
Wunderbar. Die sogar auf meinem Rücken schon Wärme produziert.
Ja, perfekt. Sag mal, Wolfgang, wir haben ja etliche Vorträge uns angehört, etliche Poster. Ja. Sag mal, das ist ja ein Potpourri, da steigt man ja manchmal nicht mehr durch. Wenn du so einen Patient jetzt hast, was gibst du ihm denn eigentlich für ein Medikament wegen der Hämophilie A oder B?
Gut, das kommt jetzt drauf an. Wenn es ein neuer ist, dann bin ich jetzt ein bisschen in Not, weil zuletzt habe ich ja mich so ein bisschen vor den intravenösen Substitutionen erstmal entlastet bei den ganz kleinen durch Emicizumab.
Ja.
Jetzt kommt ja mit Altuvoc nochmal ein völlig neuer Mitspieler rein. Also das wird ja nicht von mir entschieden, sondern von den Eltern und die Gespräche werden immer komplizierter wegen der vielen Optionen, die es gibt, aber letzten Endes, wenn ich mal so eine eigene Tendenz habe, dann würde ich tatsächlich heute vielleicht noch im ersten Jahr eine Nicht-Faktor-Therapie bevorzugen und dann mit einer Prophylaxe anfangen, wenn die Venensysteme gut sind, aber ich würde das Ergebnis offen halten im Gespräch und die Eltern sind ja manchmal, wenn sie aus Hämophiliefamilien vorkommen, durchaus kommen sie schon mit einer Idee. Und was mir auch auffällt, ist, dass zunehmend viele Patienten schon unheimlich gut vorinformiert sind.
Ja, da hörst du es. Er ist ja ähnlich traditionell, so wie ich es auch tatsächlich bin oder gewesen bin. Ich habe mich ja auch weiter von den neuen Therapien auch mit, ich will nicht sagen treiben lassen, aber habe mich auch überzeugen lassen, dass es ja auch was Gutes ist. Und man muss sich ja immer dazu anhören, was sagen Patienten dazu. Das ist ja auch ein wichtiger Part, den Wolfgang auch hier in seiner auch gesagt hat. Am Ende entscheiden nicht wir, sondern wir entscheiden mit dem Patienten zusammen und auch immer individuell, was das Beste ist für den Patienten ist. Ne? Und glaube, dass wir da auch aufpassen müssen, denn die Patienten kommen mit einer guten Information zu uns zurück oder kommen auch schon mit einer Vormeinung zu uns. Das dürfen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle. Und dann müssen wir sie gut informieren und auch abholen können.
Ja, oder vielleicht diese Informationen auch neu sortieren. Ich kenne das auch aus meiner Sprechstunde. Es gibt unheimlich viel Informationsmaterial im Netz. Wir können KI fragen, was sie davon hält, und dann kommen die oftmals mit diesen Aussagen. Man muss dann vielleicht nur ein bisschen nachjustieren, um diese Aussagen zu 100% richtig zu stellen. Weil es ist nicht immer alles ganz korrekt, was man im Netz findet.
Das ist richtig. Das heißt, man muss sich anhören, was bringen die Patienten mit für eine Geschichte, und Stück für Stück das aufbauen und gegebenenfalls auch nicht sofort eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch das Erstgespräch, das erstmal sacken lassen, zu einem Zweitgespräch nochmal einladen, ihnen bestimmte Dinge nochmal zeigen, wie es gehen könnte. Und auch wenn man von einer Therapie nicht ganz so überzeugt ist, sie mit dem Patienten mitzugehen und auch zu begleiten und zu sagen, wenn dann tatsächlich ein Problem auftaucht, dementsprechend dann auch die Therapie möglicherweise anders zu justieren oder auch eine andere Therapie dann einleiten zu können.
Gefühlt kommt ja jedes Jahr eine neue Therapie zur Zeit raus. Stimmt nicht ganz, aber gefühlt ist es so, und die Patienten müssen sich jedes Jahr neu die Frage stellen, ist das was für mich oder ist das für mich nicht? Und er hat zum Beispiel das Thema Gentherapie aufgegriffen und das mit seinen Patienten besprochen. Auch hierzu vielleicht einmal kurz reinhören.
Auf jeden Fall.
Ich habe im letzten Jahr alle meine Patienten einmal im Frühjahr einbestellt, um sie nochmal über einfach auch die Entwicklung der Gentherapie zu informieren und auch nochmal über Non-Faktor-Therapien, auch das, was da noch kommt jetzt an neuen. Und habe jetzt in diesem Jahr begonnen, also die ersten Patienten auch über Altuvoct, also über Ultra-Halbwertszeit bei der A-Hämophilie. Bei der B-Hämophilie ist ja jetzt im Moment die Innovation noch vor der Tür. Das hat sehr viele interessante Ergebnisse. Also viele Sachen, die mir eigentlich nicht so bekannt waren, dass es doch auch unter den 40-, 50-jährigen Hämophilie-Patienten einige gibt, die große Probleme haben, sich regelmäßig zu substituieren. Haben die mir vorher nie erzählt und ist mir eigentlich neu. Und der Wunsch, eben seltener zu substituieren, kommt für mich überraschend oft, muss ich sagen. Ja. Aber das Angebot mache ich eigentlich allen.
Sag mal, wie gehst du dann mit solchen Patienten, älteren Patienten, darauf ein? Ich meine, die haben ja vielleicht auch eine Idee und sind mit ihrer Erkrankung ja viel, ja, ich sage jetzt einfach mal familiärer, die haben sie ja nur ein paar Jahre. Aber wie geht man denn davor, zu sagen, man nimmt ein Nicht-Faktor-Präparat oder ein ultralanges Faktorpräparat? Man könnte sich ja letzten Endes weiß ich gar nicht, wenn der eine jetzt nicht so sportlich aktiv ist oder...
Also kein Hämophiler ist ja wie der Nächste.
Ja.
Und es gibt welche, die sind nicht aktiv, es gibt welche, die sind sehr aktiv. Und in diesem Zusammenhang muss man ganz persönlich auf die Bedürfnisse eingehen. Und da darf man ja auch nicht vergessen, Hämophilie-Patienten sind ja traditionell, auch wegen der Vorgeschichte mit der ganzen Hepatitis- und HIV-Ära, eher konservativ, was das Wechseln ihrer Konzeption anbetrifft. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ja, das stimmt. Da gebe
ich dir recht. Und ich bin ehrlich gesagt auch Zeit meines Behandlerlebens eher konservativ gewesen. Das mag wohl sein, dass das auch mit Grund ist. Aber das ist schon auch etwas, was die neue Zeit jetzt zeigt, dass man jetzt eher dazu bereit ist, auch von Patientenseite mal was auszuprobieren, ist meine Beobachtung.
Ja, da hörst du es. Und das ist noch nicht ganz ein Thema bei den Patienten, weil es ja auch in der Zwischenzeit auch wieder andere neue Therapien gibt, die man dann auch einsetzen kann. Und glaube auch einfach, dass wir noch mehr Erfahrung brauchen in der Gentherapie, wie es eben ausgeht. Und da, glaube ich, brauchen wir Real World, also reale Daten von den Patienten, die uns auch was erzählen können, wie es sich anfühlt, mit so einer Gentherapie leben zu können.
Hm. Er bezeichnet ja Patienten mit Hämophilie eher als konservativ, sich selbst auch als konservativ.
Ja.
Was bedeutet konservativ in diesem Zusammenhang?
Ja, konservativ hat zweierlei Dinge. Einmal never change a winning team, das heißt, das, was ich an Therapie immer schon hatte und immer gut funktioniert hat, warum sollte ich das ändern? Kenne ich so ein bisschen von mir. Mhm. Was aber nicht bedeutet, offen zu sein für neue Dinge. Und interessanterweise gehen manche Patienten einen neuen Weg. Konservativ bedeutet auch, Angst davor zu haben, die Therapie zu ändern, Angst vor einem Antikörper, also dem Hemmkörper. Mhm. Das war ja oft so postuliert, so war es zumindest in den Köpfen drin, ändert man die Therapie, kann es schneller zu einem Hemmkörper kommen, was ja mittlerweile schon durch viele, viele, viele Publikationen, also viele Veröffentlichungen schon ja widerlegt worden ist, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, die Angst ist, wie schon gesagt, historisch bedingt, denke ich. Das ist eher nicht mehr der Fall, wenn man eine Therapie ändert, dass man dann schneller einen Hemmkörper bekommt.
Ein großer Wunsch seiner Patienten war ja, seltener zu spritzen. Also dieses Spritzen wird ja zunehmend als Bürde empfunden. Mhm. Und wie er sagt, erstaunlicherweise auch bei den älteren Patienten, wo er jahrzehntelang nicht drüber gesprochen hat.
Interessanterweise, ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, weil die Patienten es nicht anders kannten. Sie wussten, sie spritzen 2-3 Mal, manchmal 4 Mal in der Woche, je nachdem. Und glaube auch einfach mal, dass sich die Patienten noch nicht mal getraut haben, das als Problem darzustellen. Denn man konnte froh sein, dass es überhaupt ein Medikament gab, das die Blutung stoppt. Mit unseren neuen Medikamenten zeigen sich ja neue Hürden, die wir haben, oder sagen wir mal nein, neue Therapiemöglichkeiten, nicht Hürden, Therapiemöglichkeiten, was total cool ist, einmal die Woche nur noch spritzen zu müssen. Und allein die Tatsache, dieses neue Medikament bei den Patienten anzusprechen, war dann auf einmal wie so ein Blitzschlag für die Patienten zu sagen, endlich muss ich nicht mehr so oft spritzen, denn es ist doch schwierig, in diese doch vernarbten Venen immer mal wieder reinspritzen zu müssen. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Challenge. Mhm. Also und wirklich hervorragend für die Patienten.
Mhm. Nur für den einen oder anderen war es dann doch nicht die Top-Lösung gewesen.
Genau so war es. Hören wir doch mal rein. Und wie lange gibst du diesen Beobachtungszeitraum? Du hast ja sicherlich auch schon das ein oder andere ja schon gemacht.
Ja.
Und wie kommen die Patienten zurück?
Also ich würde sagen, so 80% von denen, die ich umgestellt habe, sind zufrieden damit, egal worauf jetzt, sage ich mal. 20% kommen und sagen, das ist nichts für mich. Interessanterweise Patienten, die selbst sehr intensiv Nicht-Faktortherapien sich gewünscht haben, davon sind mit 2 von meinen Patienten nach einem Vierteljahr gekommen, haben gesagt, das ist nichts für mich. Und ich habe auch einen Patienten auf Ultralangzeit gestellt, der nach einem Vierteljahr gekommen ist und gesagt hat, ich fühle mich unsicher mit dem seltenen Spritzen. Also der dann eben wieder auf ein normales, halbwertszeitverlängertes Präparat gegangen ist und 2-mal die Woche spritzt.
Ne? Interessant, das sind tatsächlich die Patienten, die sich am allermeisten gewünscht haben, weniger zu spritzen, anders zu spritzen. Das sind genau die Patienten, die sich das sehr, sehr intensiv gewünscht haben und eigentlich bei jeder Vorstellung vor 10 Jahren, vor allem gesessen haben, gibt es nicht was Neues.
Ja, bei meiner, dieser eine Patient, das ist einer, der total hochklassig Tischtennis spielt und immer donnerstags trainiert und Samstag oder Sonntag Punktspiele hat und der wusste dann nicht, ob er jetzt sonntags spritzen soll vor dem Punktspiel oder Donnerstag vor dem Training und das hat ihn sehr verunsichert und deswegen spritzt er weiterhin jetzt 2-mal in der Woche immer, bevor er da, und dann spritzt er sich jetzt eben, wir haben ja insgesamt die Wochendosis etwas reduziert gehabt mit dem Halbwertszeitverlängerten und jetzt spritzt er wieder seine alte Dosis. Und ich finde, das ist ja auch das Recht des Patienten, mal was auszuprobieren. Ich bin da immer ergebnisoffen. Bei manchen sage ich mir eher, das ist so ein aktiver Typ, der in einer Muckibude immer ordentlich pumpt und der braucht vielleicht 3-mal die Woche was oder so. Aber Das ist doch ganz toll im Vergleich zu früher, dass man nicht nur zwischen, sagen wir mal, zwei Präparaten wählt, sondern auch zwischen ganz unterschiedlichen Konzepten. So.
Sag mal, es gibt noch eine Sache, die ich gerne mit dir nochmal ansprechen wollen würde, wäre die Sache, wenn die mit Imitizumab starten, parallel irgendwie Faktor 8 zu geben, davon sind wir jetzt mittlerweile ja weg. Ne? Das, ja. Das habe ich ja am Anfang so ein bisschen postuliert, gebe ich ja zu, weil ich immer Angst hatte, immer vor diesen, ja, dieses Hemmkörper-Problem letzten Endes, aber davon sind wir doch jetzt eigentlich weg.
Also na gut, ich bin da vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich da immer dem sehr, sehr skeptisch gegenübergestanden habe. Einmal aus dem Grund, dass man ja nicht so richtig vernünftig vertreten kann, zwei prophylaktische Maßnahmen, die beide voll wirksam sein sollen, parallel zueinander zu machen. Das heißt, ich argumentiere, ich brauche eine Faktor-8-Prophylaxe und ich brauche trotzdem noch eine Imitizumab-Prophylaxe. Fand ich immer schwierig. Auch rechtlich finde ich das schwierig, fand ich das schwierig. Ich glaube, dass diese Tolerisierungskonzepte vielleicht sinnvoll sein können. Und wir wissen das ja noch nicht, ob sie einfach mehr oder weniger Hemmkörper bekommen. Aber meine Erfahrung ist, dass ich jetzt auch Patienten habe, die ich 6 Jahre schon, die 6 Jahre und 7 Jahre alt sind, in der Schule sind und immer noch Imitizumab bekommen, wo ich dann schon auch auf die Eltern zugegangen bin und gesagt habe, wir müssen jetzt mal auch mit Faktor 8 anfangen, weil Verletzungsgefahr steigt und so weiter. Und die sagen, ja, wir haben bisher überhaupt noch keine Blutung und wir sehen das eigentlich nicht ein. Und die Eltern von sich aus sagen, wir warten erstmal nochmal. Und trotzdem muss ich auch zugeben, dass mich das schon beunruhigt, dass ich, sagen wir mal, 5- und 6-jährige Kinder habe, die noch irgendwie nur 3 Substitutionstage haben und wo ich noch nicht weiß, ob die nicht vielleicht irgendwann mal ein Inhibitor bekommen, so, nicht? Das ist schon so.
Ja, das sehe ich auch so. Muss man tatsächlich abwarten, ob wir die ganze Hemmkörperproblematik nach hinten verschieben oder aber auch gar nicht, obwohl sie ja gar nicht mehr sehen. Wir werden uns überraschen lassen.
Ich glaube auch.
Alles klar.
Tolle, tolle Zeiten, in der wir leben.
Auf jeden Fall. Okay. Wolfgang, ich danke dir.
Bitte.
Erstaunlich, dieses Phänomen, was er erzählt. Ich glaube auch wirklich, dass die Patienten das gar nicht glauben können, dass so ein Medikament nur einmal die Woche gegeben werden muss. Und da weiß ich noch gar nicht so richtig, ob es an dem Medikament oder ob das an diesem Gefühl liegt. Aber ich glaube, wie so immer bei vielen Medikamenten oder neuen Medikamenten, es gibt viele, die darauf ansprechen. Es wird aber auch einige geben, die nicht mit dem Medikament zurechtkommen. Was auch immer der Grund ist, möglicherweise werden sie auch unter diesem Ultra-Halbwertszeit verlängerten Präparat Blutung bekommen, sich zu sicher fühlen, was auch immer der Grund sein wird. Es bleibt nach wie vor eine individuelle Entscheidung für den Patienten.
Und dann kann es durchaus sein, dass jemand, der sehr aktiv ist, durchaus sinnvoll ist, häufiger zu spritzen.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn der total aktiv ist und 2-3 Mal oder 4 Mal sportlich aktiv ist, im Verein sogar, dann könnte es möglicherweise sein, dass ihm dieses einmal pro Woche nicht ausreichen wird. Möglicherweise. Wir wissen es noch nicht. Schauen wir mal, was so die Zeit mit sich bringen wird.
Er sagte ja noch etwas zu seiner Einstellung bezüglich der Substitution. Er hat sich als Ergebnis offen bezeichnet.
Ja, Ergebnis offen, weißt du, ich glaube, dadurch, dass wir so viele Medikamente haben, die Patienten fangen ja auch heutzutage mit einem anderen Medikament an. Wenn wir uns heute unsere 6-7-jährigen Patienten anschauen, viele von denen haben schon anders mit einer Therapie begonnen, wo sie noch nie irgendeine Gelenkblutung hatten. Das heißt, diese Patienten sind ja von ihrer muskulären Beschaffenheit oder auch von ihrer Statur ganz anders als ein Patient vor 30, 40 Jahren, die schon mittlerweile 1 oder 2 Gelenkblutungen hatten. Das heißt, auch da wird es, wie er schon gesagt hat, offen bleiben, was passiert, wenn sie dann nach einem Trauma oder einer Verletzung ein Faktorpräparat doch spritzen müssen? Verschieben wir die Hemmkörperproblematik nach hinten? Oder ist es nur etwas, was wir glauben, das entstehen könnte? Und deswegen spricht er von einem Ergebnis offen. Wir wissen es noch nicht.
Also Ergebnis offen für die Therapie, für die Aktivität des Faktors, für die gesamte Situation.
Genau.
Und es bleibt individuell.
Und das, glaube ich, ist eins unserer großen Herausforderungen, individuell mit dem Patienten zusammen eine Entscheidung zu treffen.
Und das kann uns Stand heute wahrscheinlich noch keine KI abnehmen. Da brauchen wir immer noch das persönliche Gespräch. um eben mit dem Patienten herauszufinden, welche Therapie für ihn oder sie die beste ist.
Das denke ich auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Bernd.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.